Und bitten wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Allmächtiger Gott und Herr, sei gepriesen für diesen zweiten Abend, den wir gemeinsam begehen dürfen, und einfach mal für die Tatsache und das Geschenk, dass so viele Paare jetzt miteinander verbunden sind. Paare, die nicht unbedingt was von mir lernen wollen, sondern Paare, die miteinander dich berühren wollen, und Paare, die ihren Entschluss, miteinander zu gehen, erneuern wollen und die dich von Neuem in ihre Liebe hineinholen wollen. Mächtiger Gott und Herr, ich preise dich für jedes Paar, das heute Abend hier teilnimmt, für jedes Paar, das gestern dabei war, und für jedes Paar, das seine Liebe erneuern möchte. Ich bitte dich, Herr, dass von all den Dingen, die ich sagen werde, für jedes Paar zumindest ein Wort, ein Gedanke, ein Bild dabei ist. Und sei es nicht einmal etwas, was ich sage, sondern etwas, woran die vielleicht nur denken, während ich etwas sage. Herr, komm jetzt und sende deinen Heiligen Geist in unsere Herzen, in unseren Verstand, in unsere Erinnerung, in unsere Hoffnung, in unser Vertrauen, in unser Leben, in unsere Gegenwart. Und sei der, der in der Zukunft schon auf uns wartet mit deiner Vorsehung. Herr, sende deinen Heiligen Geist, damit wir heute Abend einen Moment erleben können, in dem wir tief miteinander verbunden sind, miteinander beten können, miteinander die Liebe leben können, wirklich als Christen, und miteinander ein Stückchen tiefer vielleicht verstehen, wie wir deine Liebe, Herr Jesus, in dieser Welt gegenwärtig machen können. Wie wir deine Liebe weiter lieben können und wie wir dich in unsere brüchige Liebe hineinholen können, damit deine Liebe in der Welt heute, da wo wir sind, gegenwärtig ist. Und diese Liebe ist in diesem Moment jetzt überall da gegenwärtig, wo wir verbunden sind miteinander. Und da ist dieses wunderschöne Netzwerk, was sich heute Abend gebildet hat und wo Menschen lieben und wo Menschen dein Wort suchen und auf dich schauen wollen. Sei gepriesen, allmächtiger Herr und Gott, für das Geschenk dieser Einheit, für das Geschenk dieser suchenden, hoffenden, liebenden, um die Liebe ringenden Paare. In aller Demut verneige ich mich, Herr, vor dem Mut und der Hingabe eines jedes dieser Paare. Ich selber, der nicht verheiratet ist und der vieles nicht kennt, was diese Paare leben, der viele Arten von Freude, aber auch von Schwierigkeit nicht kennt, verneige ich mich, Herr, vor all dem, was du in diesen Paaren tust und vor all dem, was diese Paare für die Welt als Geschenk sind. Herr, komm mit deinem Segen auf sie herab und mache sie froh, gib ihnen Hoffnung und gib ihnen heute Worte, mit denen sie sich wappnen können, mit denen sie sich schützen können, mit denen sie miteinander auf einen Pilgerweg gehen können. Maria, Königin des Friedens, Maria, Königin der Einheit, der Versöhnung, Zuflucht der Sünder, Trösterin der Betrübten, komm jetzt zu diesen Paaren und sei ihre Freude, ihr Trost. Schau mit ihnen zu Jesus. Und auf deine Fürsprache, Maria, wollen wir Gott bitten, dass er uns heute erlaubt, ihn ein bisschen mehr kennenzulernen und sein Herz ein bisschen tiefer zu verstehen, zu entdecken. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, liebe Freunde, da möchte ich heute Abend wieder beginnen mit einem Wort aus dem Evangelium. Einfaches Wort, das wir gestern schon öfters erwähnt haben und was wir sicher noch oft erwähnen werden. Unsere große Aufgabe, unser großer Auftrag, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Das ist unsere große Aufgabe, eure und meine. Eure als Paare, meine als Priester. Wir haben den Auftrag, lieben zu lernen, wie Jesus geliebt hat. Und deswegen wollen wir heute Abend von Neuem hineinschauen in einige dieser Facetten der Liebe Jesu. Gestern haben wir versucht, in die Liebe Jesu zu seinem Vater hineinzuschauen, weil liebt einander, wie ich euch geliebt habe, eben auch die Liebe Jesu beinhaltet eben auch diese Liebe zum Vater an erster Stelle, weil es das erste Gebot ist, Gott über alles zu lieben. Das haben wir gestern angeschaut und gestern haben wir besonders dabei angeschaut, das Gebet, ja, den Glauben in dem Sinne. Wir haben besonders angeschaut gestern auch die Armut, ja, materielle, aber auch spirituelle Armut, auch Hilflosigkeit, auch Ungerechtigkeiten ausgesetzt sein als Ort, in dem wir neu Hoffnung leben und dadurch die Liebe Christi und die Hoffnung Christi in die Welt hineinholen können, was eigentlich fantastisch ist und was vielleicht das Schönste von gestern Abend war und das Einzige, was ich nicht schriftlich vorbereitet hatte, was wirklich ein Geschenkchen vom Heiligen Geist war, glaube ich, gestern Abend und sicher eine kleine Belohnung für den Frust am Anfang. Ja. Und dann auch den Gehorsam Jesu als kostbare Art und Weise, Liebe zu leben. Ja, man kann sagen, wir brauchen kein Gehorsam, wenn ich sowieso lieben kann. Aber andere sagen, Lieben ist nicht immer automatisch und manchmal bleibt mir nur der Gehorsam. Und dann kann ich Jesus nachher sagen, ich habe versucht zu lieben, aber das war im Moment nur Gehorsam. Und das alles ist gut. Dann wollen wir heute Abend einige neue Facetten anschauen. Ich möchte zunächst mit euch noch einmal eine Grundhaltung oder eine Grundidee ansprechen. Dieses, wie ich euch geliebt habe, ich als Priester und ihr als Ehepaare, wir sind durch das Sakrament durch eine Art Weihe hindurchgegangen. Das heißt, das Sakrament hat uns geweiht für einen neuen Auftrag. Ich hatte das mal erwähnt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Der Priester am Tag vor seiner Priesterweihe, wenn der die Hostie hochhält und sagt, das ist mein Leib, aber er ist noch nicht Priester, dann geschieht gar nichts. Wenn er am Tag nach der Priesterweihe die Hostie hochhebt und sagt, das ist mein Leib, dann ändert sich alles und der Himmel öffnet sich und Gott kommt und kommt, um zu vergeben, zu heilen, aufzubauen, zu stärken, zu trösten. Und er hat gar nichts geändert. Er hat nur die Hände auf den Kopf bekommen von einem Bischof. Er macht genau dasselbe. Und ich habe mir gedacht, für ein Ehepaar, ja, es ist genau dasselbe. Ein Ehepaar vor der Ehe und nach der Ehe ist nicht mehr dasselbe. Vor der Ehe, heute habe ich eine Hochzeit gefeiert in der Früh, ja, und dann habe ich dem Paar gesagt, als sie sich so ganz romantisch an der Hand hielten, was Leute vor der Hochzeit sehr oft machen und nach der Hochzeit irgendwie weniger, weiß nicht genau warum, da gibt es sicher irgendeine chemikalische oder biologische Erklärung, aber hielten sie sich an der Hand und dann sagte ich denen, schau, jetzt haltet ihr euch an der Hand. Und sie waren noch nicht verheiratet und ich habe gesagt, das gehört jetzt euch und das hat den Wert von einem Mann, der eine Frau in der Hand hält. Wenn ihr in einer halben Stunde, also nach der Eheschließung, euch an der Hand haltet, dann ist dieses einander an der Hand halten sozusagen etwas, was die Gegenwart Christi in eure Ehe hineinholt und dieses an der Hand halten gehört euch nicht mehr. Sondern es gehört jetzt ein bisschen uns allen und es gehört ein bisschen Gott, der braucht, dass sich Paare an der Hand halten. Der braucht, dass sich Paare gut sind. Der braucht, dass Paare miteinander geduldig sind. Der braucht, dass Paare miteinander zärtlich sind. Der braucht, dass Paare einander vergeben. Gott braucht das, damit seine Art, wie er hier auf der Erde geliebt wird, geliebt hat, heute auf der Erde gegenwärtig ist. Dazu kann ein anderes Bild vielleicht auch helfen. Ja, als Kate William geheiratet hat, ja, wir wissen das alle, das ist schon lange her, dazwischen haben viele andere geheiratet, wenn Kate vor der Hochzeit mit William ein Kind auf den Kopf getätschelt hat, dann war das zwar sehr nett, aber es hat keine große Wellen geschlagen. Wenn Kate nach der Hochzeit mit William einem Kind auf den Kopf tätschelt, dann steht das in den Zeitungen und dann repräsentiert das das ganze Königreich. Das heißt, dieselbe Handlung, die sie vorher und nachher macht, hat eine völlig neue Bedeutung und die hat sie tatsächlich. In dem Moment ist es eigentlich die ganze Königsfamilie, die diesem Kind auf den Kopf tätschelt. Ja. Und es ist eine Handlung, die inspiriert, die Mut macht und die tatsächlich etwas verändert. Und ich dachte, wenn ein Paar heiratet, in gewisser Weise gehen sie einen Bund mit Gott ein, der so eine Art Ehebund ist. Das heißt, ihr werdet hineingehoben in die Familie Gottes. Und wenn ihr vorher miteinander gut wart, gehört das euch. Wenn ihr nach der Eheschließung miteinander gut seid, repräsentiert ihr jetzt in gewisser Weise das Reich Gottes. Ja? Und seid sozusagen ein Bild dafür, nicht nur ein Bild dafür, wie Gott liebt, sondern werdet tatsächlich ein Ort, ja, werdet eins in diesem Sinne mit Gott, werdet ein Ort, an dem die Liebe Gottes weitergeht. Also ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Okay? Und dieses, wie ich euch geliebt habe, deswegen wollen wir eben schauen jetzt in einige Facetten dieser Liebe hinein. Ich kann die natürlich nur anreißen. Ja? Ich kann die natürlich nur so ein bisschen beleuchten. Ihr könnt das dann morgen, ihr habt den Fragebogen, den tun wir vielleicht nochmal den Link nachher in den Chat rein vom Fragebogen, aber ihr könnt das morgen in Ruhe dann nochmal der Sache ein bisschen auf den Zahn fühlen oder auf den Grund gehen und miteinander vertiefen. Auch wenn man vorher betet, dann gibt euch der Heilige Geist die Worte, die für euch wichtig sind, die Sätze, die Fragen und so weiter. Ich möchte zunächst eine Facette anschauen, die vielleicht eine der wichtigsten ist und eine der größten Formen, wirklich die Liebe Christi im Miteinander in dieser Welt gegenwärtig zu machen. Und das ist die Facette des Annehmens, des den anderen ganz Annehmens. Jesaja, der Prophet Jesaja sagt in Kapitel 53, er hat unsere Krankheiten getragen, er hat unsere Schmerzen auf sich genommen, er hat uns ganz, ganz, ganz angenommen, mit all dem, was schön ist an uns und mit all dem, was dunkel ist an uns. Er hat uns ganz angenommen. Ja? Wir schauen auf das Kreuz und wir sehen Christus am Kreuz, die Arme also ganz ausgestreckt, ganz offen. Und was sehen wir in diesen offenen Armen? Wir haben gestern auch schon das Bild von Jesus am Kreuz und heute wieder das Bild von Jesus am Kreuz. Die Arme ganz offen, festgenagelt. Er ist für uns da, er kommt nicht mehr weg. Jetzt wichtig, er meint uns, er meint jeden von euch, er meint dich, indem er dir sagt, ich bin für dich da, jetzt und für immer. Ich kann nicht mehr weg. Alles, versuchen wir uns das vorzustellen, alles in Jesus nimmt alles in dir an. Alles in Jesus nimmt alles in deinem Ehepartner an. Ja? Alles in Jesus nimmt alles in euch als Ehepaar an, egal wie schwach ihr oder unvollkommen ihr manchmal seid. Alles in ihm nimmt alles in uns an. Die Arme ganz offen. Wir können sagen, er ist Mensch geworden, um sich in gewisser Weise mit der Menschheit zu vermählen. So wie wir gestern gesagt haben, wenn ein Mensch entsteht, kommen zwei Zellen zusammen und die werden eins. Das sind nicht mehr zwei miteinander, das ist tatsächlich eins. Das ist der Plan Gottes für das Leben. Und Gott möchte so sehr eins mit uns werden, dass er sich wirklich mit der Menschheit vermählen wollte. Das heißt, die ganz große Charakteristik der Liebe Jesu ist die den anderen ganz annehmende Liebe. Dieser Jesus, der im Evangelium so viele Menschen annimmt, ja, das war grenzenlos, wie er die Jünger angenommen hat, die nie so genau verstanden haben, wie er die Kranken angenommen hat. Ich denke da an eine Szene, die ich liebe am Anfang vom Markus-Evangelium, wo er abends todmüde ist und dann klopfen sie an die Tür, wo er gerade schlafen gehen möchte und dann ist die ganze Stadt vor der Tür versammelt und alle Kranken. Versuchen wir uns vorzustellen, wirklich, wie Jesus von Kranken zu Kranken gegangen ist, von Mensch zu Mensch, der leidet und erstmal diesen Menschen ganz angenommen hat, wie sich die Menschen von Jesus angenommen gefühlt haben müssen. Aber auch wie er die Kinder angenommen hat, wie er Nikodemus angenommen hat, der in der Nacht gekommen ist, wie er Zachäus angenommen hat, die Sünder, Levi, Magdalena, die Besessenen, aber auch die Pharisäer. Und sehr oft hat Jesus nicht versucht, die Menschen anders zu machen, hat ihnen sogar nicht einmal unbedingt etwas gegeben, sondern sein ganz großes Geschenk, seine ganz große Form der Liebe war, dass sie sich bei ihm angenommen fühlten. Ich denke ganz besonders an die Leprakranken. Die Leprakranken, die ja wussten, sie dürfen nicht näher als so und so nah an einen gesunden Menschen hin, sonst wird dieser Mensch sozusagen unrein und kann nicht, darf nicht in einer Stadt sein, muss außerhalb der Stadt wohnen. Und aus irgendeinem Grund wussten die Leprakranken, dass sie zu Jesus hin durften. Ja. Wir können uns in der Ehe die Frage stellen, weiß der andere immer, dass er von mir angenommen ist? Sieht das der andere in meinen Gesten? Und das ist manchmal super schwer, und das wisst ihr viel besser als ich. Ja, aber darum zu ringen, einfach sich mal im Herzen klarzumachen, darum zu ringen, den anderen immer besser anzunehmen. Ja? Ich muss nicht seine Probleme lösen, ich muss ihm zuhören. Ich muss ihn nicht anders machen und nicht verändern, ich muss ihn annehmen. Das ist meine große Aufgabe. Und Gott sei Dank hat uns Jesus das vorgelebt, indem er nicht gekommen ist, um alle Leute zu ändern. Er ist gekommen, eben nicht um anzuklagen, sondern er ist gekommen, um zu retten und anzunehmen. Also versuchen wir das in uns hineinzulassen. Ja, wie schön, wenn wir als Paar einander immer weiter, stellt euch mal vor, ja, immer weiter, immer mehr annehmen. Alles Große, das Schöne in uns, was wir sehen, aber auch das, was unvollkommen ist in uns. Wie schön, wenn es Menschen in unserem Leben als Paar gibt, die uns als Paar schwerfallen. Und wo wir jetzt natürlicherweise keine Tendenz haben, mit diesen Menschen Kontakt zu haben, das muss man natürlich auch nicht suchen. Aber anzunehmen, dass ein Mensch da ist, der anders ist. Ja? Und auch einzuüben, wenn wir beide merken, dass uns jemand schwerfällt, diesen Menschen anzunehmen. Okay, da gehört noch was anderes dazu. Ihr wisst ja, es gibt im Eheversprechen diese Frage, seid ihr bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott euch schenken will, und sie nach dem Evangelium und nach dem christlichen Glauben zu erziehen? Ja? Und ich denke mir, das bedeutet für die jungen Paare natürlich die Offenheit für Kinder. Aber das bedeutet für die älteren Paare oder die schon reiferen Paare, was heißt annehmen? Ja? Manchmal spült uns das Leben Menschen vor die Haustür. Manchmal spült uns das Leben Erwachsene, Alte oder Kinder vor die Haustür, die wir jetzt nicht so aussuchen würden, aber wir irgendwie merken, wir entkommen da nicht und irgendwie soll das sein. Irgendwie ist das richtig, dass wir für die da sind. Wenn ihr dann überlegt, diese Liebe Christi, der uns vorlebt, andere anzunehmen, das also einzuüben, auch mit diesen einzelnen Menschen, ist nicht nur etwas, was in sich gut ist, sondern es macht tatsächlich heute die Liebe Christi in eurem Leben gegenwärtig. Klar, warum ist das ganz besonders im Miteinander in der Ehe wichtig? Damit in dieser schwierigen Welt und in diesem stresshaften Leben dein Ehepartner weiß, dass es zumindest einen Ort gibt, wo man sich immer über ihn freut. Dass es zumindest einen Ort gibt, wo er immer erwartet ist, wo sie immer erwartet ist. Einfach nur das in unser Herz hineinlassen. Dass mein Ehepartner weiß, es gibt einen Ort, da ist immer jemand, der sich über ihn freut. Das braucht echte Umkehr. Und da dürft ihr euch zu Jesus hinwenden und sagen, ich schaffe das nicht immer. Ja, gib mir ein neues Herz. Und du hast das gesagt, ja, ich gebe euch ein neues Herz, Propheten Jeremia. Und ich nehme das Herz aus Stein euch, aus euch heraus. Und ich gebe euch ein Herz aus Fleisch. Und ich gebe euch einen neuen Geist. Das Tolle ist, interessanterweise im Propheten Jeremia, im Kapitel 18, sagt Gott, ihr müsst ein neues Herz haben. Ihr müsst euch ändern. Ihr müsst ein besseres Herz und so weiter. Und dann 18 Kapitel später sagt er, ich nehme das Herz aus euch heraus. Ich gebe euch ein Herz aus Fleisch. Ich werde selber meinen Geist in euch hineinbringen. Ja. Und wenn er dann später Mensch wird und dann den Heiligen Geist zählt, dann ist es tatsächlich er, der uns diesen Heiligen Geist anbietet. Wie schön, wenn wir als Paar beten können, komm, gib uns deinen Geist, nimm das Herz aus Stein aus mir heraus, gib mir ein Herz aus Fleisch, lege deinen Geist in uns hinein, damit ich meinem Partner zeigen kann, dass ich mich freue über ihn, über sie. Da muss man wirklich miteinander beten und nicht irgendwie jetzt das toll schaffen, ja, sondern zu Jesus hinschauen, der die Lösung ist. Die Lösung ist sehr oft nicht einfach jetzt, das nehme ich mir jetzt vor, ja, sondern ich schaue auf Jesus und halte ihm diese Zerbrochenheit oder diese Schwäche oder diese Unfähigkeit hin, damit mein Lächeln besser ist, damit meine Freude besser ist. Sich das schenken lassen, wirklich nicht sich irgendwie meinen, dass wir das jetzt können. Ich muss sagen, in der Corona-Zeit, ich habe das gestern auch kurz erwähnt, habe ich Sachen bekommen, die ich nie hätte erbitten können. Ja. Also es war für mich eine neue Erfahrung und das hat mir nur gezeigt, Gott kann Sachen schenken, die man gar nicht haben kann oder wo man meint, das wird sowieso nicht gehen. Und ich glaube, es ist gut, dass wir diese Hoffnung immer offen lassen, dass für Gott nichts unmöglich ist. Das sagt er und das sagt er Maria bei der Verkündigung, für Gott ist nichts unmöglich. Wie schön, wenn wir die unmöglichen Sachen ganz bewusst immer wieder vor Gott hinlegen und sagen, so, du hast gesagt, für Gott ist nichts unmöglich, für uns ist das unmöglich, das legen wir vor dich hin, denn bei dir ist es an einer besseren Adresse als bei uns. Okay, dann gehen wir auf einen zweiten Punkt, also das Annehmen, das geht im Prinzip Hand in Hand mit der Hingabe. Ja? Im Eheversprechen heißt es, vor Gottes Angesicht nehme ich dich ganz an und gebe mich dir hin. Die Annahme und die Hingabe sind die zwei Formen eigentlich der Liebe, wo wir sogar noch ein ganz bewusstes, ausdrückliches Versprechen gemacht haben. Da möchte ich jetzt einfach schauen auf alles das, was sozusagen unsere Intelligenz und unser menschlicher Leib uns bietet als Ort der Hingabe. Wenn wir Jesus am Kreuz sehen, dann sehen wir, dass sein ganzer Leib voll ist von Wunden. Der hat alles aufgefangen und alles in sich hineingenommen. Sein Leib ist tatsächlich ein Ort geworden, wo unsere Zerbrochenheit Platz hat. Ja. Und so möchte ich auch mit euch überlegen, so wie in seinem Leib unsere Gebrochenheit Platz hat, ja, dass ich mir überlege, mein Leib ist auch ein Ort, in dem du Platz haben sollst, in dem deine Freude und deine Mühsal Platz haben sollen. Und überlegen wir, ja, wenn wir überlegen, unsere Augen, unser Mund, unsere Hände, ja, als ein Ort des Geschenkes. Ja, überlegen wir, wenn ich schaue, was macht Jesus mit seinen Händen? Wie oft hat er geheilt? Wie oft hat er die Augen berührt von einem Blinden? Die Ohren geöffnet? Hat er ein Kind berührt? Hat er einem Kranken aufgeholfen? Und einfach von Neuem zu entscheiden, diese Hände hier sind ein Geschenk für dich. Und mit diesen Händen hier möchte ich Dinge tun, die für dich ein Geschenk sind. Sogar die Einkaufstaschen tragen oder dir was kochen oder dir was vorbereiten oder das Bett machen oder Staubsaugen oder was auch immer. Auch das, wenn es richtig gelebt ist, ist Teil von die sich hingebende Liebe Jesu in unserem Leben gegenwärtig machen, weil ihr geweiht seid, weil Gott diesen Deal mit euch gemacht hat, weil wir einen Pakt haben. Ja, aber die Hände, wie schön, sich neu zu entscheiden, diese Hände sollen ein Geschenk sein. Die Augen, das ist manchmal sehr schwer, ja, sich anzuschauen. Es ist beeindruckend, wenn Paare sich nicht verstehen, die drehen sich richtig weg voneinander. Also es ist richtig unmöglich, sich anzuschauen. Und vielleicht geschieht uns das manchmal, dass wir uns nicht so trauen, hinzuschauen. Wie schön, wenn man sich gegenseitig anschaut. Oder wie schön, ich erlebe das manchmal als Priester, wenn ich mit Paaren rede, ich erlebe das nicht so häufig, gebe ich zu, aber ich erlebe das manchmal, dass während der eine von beiden redet, der andere hinschaut und lächelt. Pah, kann ich sagen, das ist so schön, sowas zu erleben. Und ich weiß nicht, ob das automatisch ist. Ja, das ist sicher bei vielen auch eine Entscheidung. Aber dieses Hinschauen, ja, dass meine Augen, wenn man genervt ist zum Beispiel, ja, es ist so schwer hinzuschauen. Aber überlegen wir an, Jesus ist alles ein Ort des Heiles. Die Ohren auch, diese Verfügbarkeit, Ohren als Ort der Hingabe, ja, dass ich da bin für dich. Ja. Mein Mund, ja, da werden wir nachher noch kommen auf die Worte, sehr wichtig. Ja. Und auch mein ganzer Leib, ein Ort, der sich hingeht, ein Ort des Geschenkes. Ort des Geschenkes. Ich würde sagen, lassen wir das einfach so ganz simpel. Ja. Ganz simpel, einfach nur mir bewusst sein, diese Art von Liebe ist heilbringend. Mein Leib ist schon durch die Taufe Gott geweiht. Und als Paar wollen wir das ganz bewusst üben. Überlegt, Jesus sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das sagt er beim Abendmahl. Und dann wenige Stunden später sehen wir das. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und am Tag eurer Eheschließung habt ihr auch gesagt, das, ja, mein Leib für dich. Ja, ich gebe mich dir ganz hin. Wie schön, wenn wir immer wieder aufs Kreuz schauen und zu schauen, ja, sozusagen meine Art der Hingabe neu daran orientieren, daran ausrichten. Okay. Dann lassen wir das ganz simpel und einfach da sozusagen wirklich die Teile des Leibes, aber auch Intelligenz als ein Ort der Hingabe. Denkt mir, Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Und weil er uns nach seinem Bild geschaffen hat, ist alles in uns potenziell ein Ort, der sich verschenken möchte. Und der sozusagen wie in Geburtswehen liegt, bis er lernt, sich zu verschenken. Und das kann man eigentlich nicht zu viel machen. Und das ist immer, immer etwas, was extrem kostbar ist. Dann eine dritte Facette möchte ich auch nur kurz mit euch anschneiden, nämlich die Geduld. Geduld ist sicher ein großes Wort. Ja. Geduld kann man verstehen als alles Mögliche. Geduld wird oft missverstanden als ja, irgendwie warten können oder jemanden ertragen können, ja, oder sozusagen, ich warte, bis ich dran bin, ja, oder ich warte, bis du fertig bist, oder ich warte, bis du ausgeredet hast, ja, oder eben jemanden einfach erdulden. Aber Geduld ist eigentlich etwas anderes. Und deswegen muss man immer wieder auf Gott schauen, um zu verstehen, was ist mit Geduld gemeint. Papst Franziskus sagt, dass Geduld ist eigentlich, also auf Deutsch ist das Wort im Paulusbrief, im Korintherbrief ist das Wort Langmut verwendet. Das heißt, dass ich nicht schnell explodiere im Prinzip, ja? Dass ich mich nicht schnell hinreißen lasse, dass ich mich nicht schnell gehen lasse. Ja? Irgendwie verwendet die Bibel im Alten Testament, dass Gott langsam ist und dass er wartet, ja? Und nicht schnell reagiert, ja? Und nicht schnell schimpft und nicht schnell straft, ja, weil Gott das nicht möchte, sondern wirklich erwarten kann. Aber eben warten auf den anderen, so wie ein Vater auf sein kleines Kind wartet, das eben langsam rennt. Ja? Oder wie man auf einen Behinderten wartet, der eben langsamer geht als andere. Da wird man auch nicht sagen, jetzt komm halt endlich. Ja? Also diese Art von Geduld. Da gibt es einen schönen Gedanken aus Amoris Laetitia. Geduld ist eine Übung, sagt Papst Franziskus, der Barmherzigkeit und macht und offenbart die wahre Macht. Ja? Die Liturgie sagt, Gott zeigt seine Macht nicht, indem er zerstört, ja, indem er zwingt, indem er, sondern er zeigt seine Macht, indem er wartet, indem er geduldig ist. Wie schön, wenn man tatsächlich ja, sozusagen die Competition miteinander hat, wer von uns beiden ist geduldiger, aber wirklich geduldig. Und dann sagt er später, was ich wirklich wunderschön finde als Gedanke, die Geduld festigt sich, wenn ich anerkenne, dass der andere genauso ein Recht hat, auf dieser Erde zu leben, gemeinsam mit mir und so, wie er ist. Es ist mir wichtig, es ist nicht wichtig, ob er eine Störung für mich ist, ob er meine Pläne durchkreuzt, ob er mir lästig ist mit seinem Wesen oder mit seinen Ideen, wenn er nicht ganz das ist, was ich erwartete. Die Liebe hat immer ein tiefes Mitgefühl, das dazu führt, den anderen als Teil dieser Welt zu akzeptieren, auch wenn er anders handeln sollte, als ich es gerne hätte. Ich überlege, wie das mit Jesus gewesen sein muss, ja? Seine Geduld mit seinen Aposteln. Du hast nie das Gefühl, dass er sagt, jetzt kommt halt endlich, ja? Wenn sie ganz am Schluss, ja, beim letzten Abendmahl sich noch irgendwie streiten und als sie nach Jerusalem raufziehen, immer noch streiten, wer jetzt von auf der rechten oder auf der linken Seite sitzen darf, ja? Seine Geduld mit ihnen ist ein wirklich bear with me, sagt man auf Englisch, ja? Mittragen, den anderen mittragen. Ja, mit dem anderen tragen helfen. Also nicht ein Aushalten, sondern wirklich ein Tragen helfen. Das heißt aber auch, an den anderen zu glauben und zu glauben, dass der andere eben so ist. Ja, sehr oft haben wir irgendwie das Gefühl, dass der andere vielleicht sich nicht bemüht oder der andere es doch besser machen könnte. Ja, wie schön, wenn wir an die gute Intention des anderen glauben. Wenn wir glauben, dass der andere sich bemüht und sein Bestes gibt. Wenn wir auch das Timing des anderen akzeptieren, auch wenn er ein anderes Timing hat als ich. Wie schön, wenn Geduld ist, nicht, dass ich, einer von beiden ist normalerweise pünktlicher zum Beispiel, ja, dass ich nicht eben meine Geduld zeige, indem ich im Auto warte, bis der andere kommt und dann sprachlos, boom, ziemlich schnell losfahre. Ja. Das kann manchmal passieren. Ja. Sondern Geduld ist, ja, ich kenne einige Ehepaare, wo einer von beiden nicht gläubig war oder wenig gläubig oder evangelisch und auf dem Weg zum katholisch werden und wo der andere Ehepartner gewartet hat, weil der andere Ehepartner mir gesagt hat, ich respektiere den Weg Gottes und die Geschwindigkeit Gottes mit diesem Menschen. Wie schön, wenn ich mir drinnen auch sage, für den anderen Menschen wird vielleicht sein ganzes Leben lang ein gewisser Charakterzug schwierig sein. Vielleicht wird es für den Ehepartner das ganze Leben lang schwierig sein, etwas zu tun, was für mich ganz, ganz leicht ist. so wie die Leute sagen, ja, abnehmen ist doch nicht schwer, ja. Man muss nur einfach hier, und dann sagen andere, witzig, ja. Und pünktlich sein ist doch nicht schwer, ja. Oder ordentlich sein ist doch nicht schwer. Oder organisiert sein, ja. Ich denke, zum Beispiel die Leute, die Bücher lesen, wie The Seven Habits of the Highly Efficient, ja, also die 7 Gewohnheiten des extrem effizienten Menschen. Also ich habe noch nie so ein Buch gelesen, weil ich es nicht bin. Ich glaube, das lesen immer so Menschen, die extrem effizient sind. Ja? Und andere Menschen leben das nicht, weil sie Panik davor haben. Ja, so wie wenn du in der Straße schaust, wer sind die Leute, die joggen? Das sind normalerweise um 6 Uhr früh morgens die perfekt durchtrainierten, total schlanken, super sportlichen. Du siehst nie so einen riesen Menschen, der sich da durchschnitt. Oder ganz, ganz selten. Ja? Also irgendwie macht jeder halt, was er gut kann. Ja? Und dann freue ich mich für dich. Und ich kann es vielleicht nicht so gut. Ja? Aber geduldig heißt, ich akzeptiere, dass du anders bist. Ich akzeptiere, dass du anders bist. Und das kommt dann wieder zusammen mit dem, ich nehme an, dass du anders bist. Und ich nehme dich sogar als Geschenk an, dass du anders bist. Weil du anders bist und nur weil du anders bist, muss ich über meine Comfortzone hinausgehen. Es gibt einen Heiligen, ich glaube, die Heilige Marguerite Maria Lacocque, eine Französische, die sagte, dass Gott in gewisser Weise, wir sind so wie Steine, die sich aneinander schleifen und wo jeder Stein sozusagen den anderen braucht. Ja? Oder wie Steine, die miteinander eben ein Haus aufbauen. Aber ich brauche, dass der andere anders ist, damit ich über mein Nur-wie-ich-Sein hinausgehen kann. Ja? Ich denke zum Beispiel an ein Ehepaar, was mir hier zuschaut, ja, wo er extrem ordentlich war, ja, und sie extrem charismatisch. Ja. Und er hat gemeint, es kann doch nicht sein, dass jemand so unordentlich ist, dabei hat sie also wirklich meines Erachtens nach sich sehr bemüht. Und sie sagte mir einmal, glaubst du, dass es wirklich übertrieben ist, wenn ich zweimal den Wagen staubsaugen muss, bevor ich meinen Mann am Flughafen abhole? Und wie dem auch sei, beide haben erkannt, er hat erkannt, wie toll es für die Kinder ist, eine nicht so ordentliche, dafür sehr charismatische Frau zu haben. Ja? Und sie hat erkannt, wie hilfreich es ist, einen Mann zu haben, der ordentlich ist, weil die Kinder lernen das auch. Und wenn man beides zusammen lernt, dann ist man kein Freak, sondern ist man ziemlich relaxed, ja. Und ich glaube, es ist schön, ja, und ich danke dem Paar, dass sie mir sozusagen die Möglichkeit gegeben haben, das zu beschreiben, ja. Das hat, kann ich sogar auch sagen, war in einem Moment eher schwierig und dann hat er die Initiative ergriffen und hat gesagt, pass mal auf, Paul, machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir buchen uns am Wochenende in ein Hotel ein mit dir und wir gehen da nicht raus, bis wir das Problem gelöst haben. Und ich habe gesagt, wow. Das ist ein Kerl, ja. Und dann saßen wir da wirklich am Wochenende, das war damals, als ich noch Zeit hatte, vor vielen, vielen Jahren. Da saßen wir am Wochenende und haben gebetet miteinander, haben diskutiert, haben überlegt. Und wirklich nach dem Wochenende war ein ganz, ganz dicker Teil davon einfach gelöst. Und ich glaube, gelöst einfach, weil wir einander besser angenommen haben, weil wir gemerkt haben, dass der andere eigentlich ziemlich toll ist und weil ich übersetzen durfte, diesen Schatz, der in jedem von beiden drin war. Also, wunderschön, wenn sowas geschieht. Ja? Also Geduld ist wirklich sozusagen erdulden, dass der andere anders ist und Gott dafür danken, dass der andere anders ist. Zum Beispiel, ich kann sagen, danke Gott, dass mein Ehepartner, dass es ihr oder ihm schwerfällt, nicht geizig zu sein. Ja? Oder danke, dass ich eben einen Ehepartner habe, der nicht pünktlich ist, weil so habe ich während der Zeit des Wartens die Zeit für diese Person zu beten, die Zeit, schöne Textmessages zu schreiben, die Zeit, viel Gutes zu tun, aber um Himmels Willen nicht irgendwie dauernd nur dran denken, wann kommt jetzt dieser Mensch endlich. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir da aufpassen, was in unserem Herzen vor sich geht und eben nicht uns gehen lassen. Also Geduld, dieses Aufeinander warten können. Und das Schöne an dem Ganzen ist, weil ihr verheiratet seid, ist das Aufeinanderwarten nicht nur wichtig für euch, sondern ist tatsächlich heilbringend, weil wenn ihr aufeinander warten könnt, in jedem Sinne des Wortes, jeder so mit dem, was für den anderen schwierig ist, dann holt ihr die Liebe Christi, die sich in seiner Geduld zeigt, tatsächlich in die Welt hinein und die Geduld Gottes in der Welt geht da, wo ihr seid, weiter. Und das ist so ein Geschenk. Und wenn ihr nur eine dieser Realitäten versucht, euch bewusst auf die Fahne zu schreiben und sagen, das wollen wir leben, dann lebt ihr in Fülle euer Eheversprechen und es geht weit über euren Tellerrand hinaus und es ist weit mehr fruchtbar, als nur, dass ihr ein gutes Paar seid. Okay? Das ist, glaube ich, der Schlüssel von dem Ganzen. Es geht um mehr als nur um euch beide. Gut, dann eine weitere Facette, die ich im Leben Jesu sehe und eben auch am Kreuz sehe, ja? Dieses Gutreden, die guten Worte. Wenn ihr schaut, die Worte Jesu am Kreuz und jedes Wort Jesu am Kreuz war ja ein Ringen und ein Kampf. Da musste er sich hochziehen, um überhaupt atmen zu können. Aber das Hochziehen, das hing dann an seinem Handgelenk, da wo dieser Nerv hier vorbeigeht. Das heißt, das muss ein dauernder Kampf gewesen sein, um jedes einzelne Wort, das er nur sagt. Und was kam für Worte raus? Wenn ihr seht am Kreuz, nur positive Worte. Das ist irre, ja. In einem Moment, in dem man gar nicht mehr kann, nur positive Worte. Stell dir mal vor, wenn es einem so richtig schlecht geht und man gar nicht mehr kann, was da manchmal für Worte rauskommen, ja. Oder wenn man frustriert ist oder wenn man wütend ist, was da manchmal für Worte rauskommen, ja. Wenn man manchmal vorm Computer sitzt und irgendwas funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was bei mir da manchmal für Worte rauskommen, und ich sage mir, nein, stopp, das ist nicht gut. Und das ist nämlich wirklich nicht gut, weil mit diesen schlechten Worten, die wir in uns hochbrodeln lassen manchmal, oder wenn wir im Straßenverkehr sind, weil unser Handy nicht funktioniert, oder wenn man, keine Ahnung, ja, wir füllen uns eigentlich damit Spam. Ja? Das vergiftet uns und vergiftet damit unser Wir. Also ich glaube, auch da, so schwer das für den einen oder anderen sein kann, möchte ich euch wirklich einladen, und ich sage mir das eigentlich mir selber, also euch vielleicht, so sich nicht gehen lassen in seinen inneren Worten. Weil außen, ja, wenn wir alleine sind, geht das vielleicht manchmal raus. Und dann sagen wir mal, ich sage manchmal, dann kommen mir Worte raus und denke, weil ich so wütend bin. Und das tut mir alles andere als gut. Und vor allem genau in dem Moment könntest du eigentlich ein Gotteslob sagen, ja, oder könntest langsam ein Vaterunser beten und dann gegrüßt hast du Maria. Könntest dich hinknien und sagen, mein Gott, ich vertraue auf dich, ich schenke dir diesen ganzen Spam mir. Wie wichtig die guten Worte. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 36, aufschreiben, Matthäus 12, 36, das ist ein Satz, den man normalerweise nicht im Evangelium liest. Ich glaube, der ist gar nicht in den normalen Tageslesungen drin, zumindest nicht an den Sonntagen. Über jedes unnütze, und ich würde hinzufügen, böse, negative, über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen. Wow. Das habe ich gestern entdeckt, diesen Satz. Ich dachte mir, wow, das ist heavy. Ja? Also das ist eine Motivation für uns zu sagen, nee, also unnütze Worte, da gehören auch diese Zeichensprache, Totenkopf und Messer und so, ja, wie es in den Comics ist. Rechenschaft. Das heißt, es ist it's not our job. Wenn wir nichts Gutes zu sagen haben, lieber nichts Gutes. Ja? Jesaja 53, wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, so tat auch er den Mund nicht auf. Und Petrus sagt im ersten Petrusbrief, segnet, denn dazu seid ihr berufen. Wenn du gutes Wort sagst deinem Ehepartner oder gemeinsam als Ehepartner über jemand anders gut redet, dann segnet ihr diesen Menschen. Dann holt ihr sozusagen Gutes auf diesen Menschen herab. Und weil ihr verheiratet seid, holt ihr den segnenden Christus in eure Ehe hinein und in euer Haus, in eure Wohnung hinein. Also wenn wir die Worte, das ist eine interessante Aufgabe, die Worte Jesu im Evangelium nachzuzählen, wie viele negative Worte er sagt oder strenge Worte und wie viele gute Worte er sagt. Gut, wahrscheinlich sagt er natürlich viel mehr gute Worte. Aber was sicher ist, wenn ich mich nicht irre, wenn er negative Worte sagt, sagt er sie immer nur an die Allgemeinheit, aber nie vor anderen an einen ganz bestimmten Menschen. Ja. Ja. Er bleibt dann immer allgemein im Negativ. Aber wie oft sagt er, hast du diese Frau gesehen? Ja, du denkst, sie ist eine Sünderin, aber sie hat mich begrüßt, sie hat meine Füße gewaschen, sie hat meine Füße getrocknet, sie hat meine Füße gegüßt, sie hat das und das gemacht. Oder Zachäus, heute ist das Haus, ja, da ist das Heil in dieses Haus gekommen. Ja, also wie oft spricht er gut über die Sünde? Ja, wenn, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Also an Einzelpersonen sagt er gute Sachen, sagt er nur gute Sachen, nur positive Sachen. Und wenn er was Strenges sagt, dann ist es normalerweise im Allgemeinen. Ja. Wenn er zu den Pharisäern spricht, da sagt er nie Pharisäer Huber, sondern er sagt nur Pharisäer. Wie schön wäre, wenn wir miteinander gute Worte austauschen können. Wie viele gute Worte sagt man sich oft vor der Ehe und dann relativ bald nach der Ehe, ist nicht, dass man sie nicht denkt, aber manchmal spricht man sie nicht aus. Und ich möchte euch einladen, euch die Frage zu stellen, auch morgen im Fragebogen, sage ich meinem Ehepartner nette Dinge? Weil manchmal wissen wir sie, manchmal denken wir sie, manchmal meinen wir sie, aber manchmal sagen wir sie nicht. Sage ich meinen Freunden nette Dinge über meinen Ehepartner? Wie schön, wir können mit so wenig so viel Gutes machen. Und wenn das da hinten rum ankommt, wie toll ist das? Ja? Denn wenn wir was Schlechtes zu sagen haben, dann müssen wir es sagen. Wenn wir was zu kritisieren haben, weil es wichtig ist, müssen wir es sagen. Wie schade, wenn wir etwas Negatives sagen, wenn wir nicht genügend Positives gesagt haben. Also wie wichtig, dass wir unsere Wohnung, ja, unser Schlafzimmer, unser Büro, die Welt unserer Familie, unserer Kinder mit guten Worten füllen. Ja? Das ist dann wie ein Wohlgeruch anstatt Schimpfworte, die eher so wie Blähungen sind, ja? Mit allen Konsequenzen. Also wollen wir die Welt mit dem Wohlgeruch von guten Worten füllen. Und nochmal, das ist nicht nur gut, weil es gut für euch ist, sondern das ist gut, weil ihr damit den Gutredenden und die Welt segnenden Jesus heute in eurer Ehe gegenwärtig macht. Und das ist so kostbar. Ja, das geht so weit über den Tellerrand hinaus. Das macht euer Leben so viel fruchtbarer, obwohl ihr nur in einem Zimmer seid und vielleicht vieles nicht auf die Reihe kriegt, aber zumindest das einübt. Gut reden, gute Worte sagen, den anderen segnen, viel nette Dinge dem anderen sagen. Stellt euch mal vor, wenn ihr nur das während der ganzen Fastenzeit tun würdet, könnt ihr von mir aus so viel Schokolade essen, wie ihr wollt, so viel Fernsehen schauen, wie ihr wollt, von mir aus sogar nicht übertreiben, aber auch Zigaretten rauchen, keine Ahnung, Alkohol trinken, nicht so viel natürlich, ja. Wenn ihr stattdessen doppelt so viel gute Worte oder dreimal so viel gute Worte sagt wie normalerweise. Ja. Weil das holt wirklich den segnenden Christus in die Welt hinein und das verbindet, erneuert den Bund zwischen Himmel und Erde. Weil Gott uns einen Mund gegeben hat, um Gutes zu tun, um zu lächeln. Er hat uns Augen gegeben, um mit unseren Augen zu sagen, du bist kostbar. Er hat uns sein Gesicht gegeben und Arme gegeben, um anzunehmen. Das heißt, für einen Christen zu lieben, wie uns Gott geschaffen hat, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das gehört tatsächlich dazu. Und vielleicht, wenn ihr die ganzen anderen Sachen, die ihr nicht geschafft, die wir bisher gesagt haben, nicht schafft, ringt um das. Ringt um das. Sagt einander viel Gutes. Es tut uns immer gut. Komplimente, schöne Worte und so weiter. Okay, jetzt einen letzten Gedanken. Und das ist das Thema, ist vielleicht die Schlüsselform der Liebe Jesu, die er in die Welt zu bringen gekommen ist, ist die Vergebung. Das ist natürlich ein Riesenthema, aber ich möchte euch nur so zwei, drei Gedanken mit dem Thema Vergebung mit auf den Weg geben. Also, ohne uns zu sagen, wie oft hat Jesus in seinem Leben vergeben. Ja, und sogar am Kreuz, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Die Vergebung Jesu ist nicht nur so wie unsere Art von Vergebung, okay, ich lasse das los oder ich lasse dich los, sondern sie ist auch noch ein deine Schuld in mich hineinnehmen. Das müssen wir nicht tun. Ja. Aber das macht Jesus. Das heißt, wenn er uns vergibt, und das ist unglaublich, dann ist es so, wie wenn ein Schwamm im Prinzip über einen schmutzigen Tisch rübergeht, der saugt den Schmutz in sich hinein. Wenn uns Gott vergibt, dann nimmt er unsere Schuld aus uns heraus und in sich hinein und dann sind wir tatsächlich frei. Er nimmt unsere Dunkelheit in sich hinein und gibt uns sein Leben, dann bist du neu und er erlöst dich und er geht ans Kreuz. Wirklich unglaublich, ja, diese Größe, aber das kann nur er, das müssen wir nicht tun. Wir müssen nicht die Schuld vom anderen tragen, ja, sondern wir müssen gemeinsam zum Herrn gehen, unsere Schuld abladen und dann frei sein, um einander schenken zu können. Okay, aber jetzt zum Thema Vergebung. Also sicher im Leben Jesu die schönste Konstante, er ist gekommen, damit wir das Leben haben. Im Johannes 3. Kapitel sagt er, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Also er ist nicht ein Richter, sondern er ist eigentlich ein Retter und ein Anwalt. Er ist Richter, aber dann kommt er gleichzeitig auf unsere Seite rüber und sagt, pass auf, Vater, ich erkläre dir, was die meinen. Ja, die kenne ich nämlich und ich habe mit denen einen Bund geschlossen. Das heißt, das haben die nicht so geschafft, aber ich erkläre dir, was die meinen. Also Christus ist in gewisser Weise der Anwalt, wenn er auch Richter ist, aber er ist vor allem Anwalt. Ja. Wenn er nicht gekommen ist, um zu richten und das selber sagt, wie können wir uns zum Richter machen? Wie können wir richten über die Intentionen der anderen? Das klingt natürlich sehr einfach und das ist dennoch mit das Schwierigste. Natürlich hat Jesus die Taten der Menschen, die schlecht waren, angeklagt, aber nicht die Menschen. Sein typischer Satz, ja, auch ich klage dich nicht an, ja. Geh und sündige nicht mehr, also beides. Also die Sünde, klar, er klagt sie an, aber den Menschen nie. Den Menschen nie. Wie toll, wenn wir das trennen könnten. Geht nicht so einfach. Aber ich glaube, mental kann man sich da hineindenken, hineinbeten, dass ich zwar die Taten verurteilen darf, aber nie den Menschen. Nie du machst das, sondern das, was du da getan hast, ist nicht gut, aber ich liebe dich trotzdem. Ja. Okay, sage ich auch. Leichter gesagt als getan. Ich möchte euch unter den vielen Erklärungen, die möglich sind, habe ich mir ein paar Formen der Vergebung versucht unter die Lupe zu nehmen. Verschiedene Formen. Das eine ist Vergebung sozusagen, wenn der andere um Vergebung bittet. Das ist eigentlich in gewisser Weise die einfachste. Das heißt nicht, dass sie leicht ist, aber es ist die einfachste insofern, dass wir ein mega klares Gebot haben. Im Lukas-Evangelium 17 sagt Jesus, wenn dein Bruder sündigt, okay, weise ihn zurecht, ja, okay, da seien wir bescheiden. Wenn er sich ändert, vergib ihm, wenn er sich 7-mal am Tag gegen dich versündigt und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, ich will mich ändern, sollst du ihm vergeben. Und zwar nicht, da steht nicht einmal, wenn er 7-mal zu dir kommt und sagt, es tut mir leid, sondern wenn er 7-mal kommt und sagt, ich will mich ändern. Ja, manchmal ist es mega schwer für einen Menschen zu sagen, es tut mir leid. Aber der kann sagen, okay, ich versuche es anders. Ich will mich ändern. Okay. Aber wenn er 7-mal sich gegen dich versündigt und 7-mal zurückkommt und Vergebung bittet oder sagt, ich will mich ändern, vergibst du ihm jedes Mal. Das ist ein Gebot, das kann uns schützen davor, uns irgendwie zum Richter zu machen. Okay. Aber gut, das ist vielleicht einfacher zu verstehen. Ja? Dazu, wenn jemand in die Tiefe gehen will, gibt es ein tolles Buch, ihr kennt von Gary Chapman, die 5 Sprachen der Liebe, der hat auch eins geschrieben, die 5 Sprachen der Vergebung. Ziemlich interessant, weil er dieses Thema sehr, sehr gut und sehr klug unter die Lupe nimmt. Genauso kurz wie 5 Sprachen der Liebe, also keine Angst, ja, für die, die nicht so gerne lang lesen. Es gibt auch als Video, auf YouTube findet man alles. Aber ich fand es sehr hilfreich, einige Kerngedanken. Dann, ich glaube, eine Art der Vergebung ist extrem wichtig, und zwar ist es die Vergebung der, was man nennen kann, der strukturellen Fehler des anderen. Und das ist absolut notwendig für die eigene Gesundheit und hier braucht es guten Willen. Strukturelle Fehler sind, was ich vorher erwähnt habe, mit, dass es Menschen gibt, die pünktlich sind und andere, die nicht pünktlich sind. Menschen, die eine Ordnungsmacke haben und andere, die unordentlich sind. Menschen, die seltsame Geräusche machen, während sie reden, während sie essen, während sie in ihrem Zimmer arbeiten, während sie aufräumen, die singen und die pfeifen und schlecht vielleicht singen und pfeifen und andere nicht. Ja? Die komische Geräusche machen und nicht merken, dass sie Geräusche machen. Menschen, die Reaktionen haben, die vielleicht übertrieben wirken für einen Menschen, der sehr schüchtern ist. Ja? Menschen, die peinliche Dinge machen und Menschen, die sowas nie machen würden, weil sie eben vielleicht seltsam sind. Ja? Menschen, die viel zu laut lachen oder Menschen, die nie lachen. Ja? Menschen, die sehr gesprächig sind oder überhaupt nicht gesprächig sind. Menschen, die eine Tendenz haben zum Geiz oder andere, die zu viel Geld verschwenden. Ja? Menschen, die eine Tendenz haben zur Eitelkeit, ja? Oder andere, die irgendwie gar nicht drauf achten. Menschen, die immer das letzte Wort haben wollen, die eben stolz sind, obwohl sie es nicht wollen. Menschen, die bequemlich sind und so weiter. Das sind meines Erachtens nach zum ganz großen Teil strukturelle Probleme. Ja? Die berühmten Krümel auf dem Tisch, die ich jedes Mal erwähne. Es gibt Menschen, die sehen die Krümel, es gibt Menschen, die sehen sie nicht. Da kann ich dem 1000-mal sagen, das sind Krümel. Da wirst du beim nächsten Mal nicht sehen, weil es Menschen gibt, die eben wichtigeres sehen als die Krümel. Okay, was ich sagen möchte, wenn man das mal irgendwie identifiziert hat, was so unsere strukturellen Macken sind, dann muss man die jedes Mal, wenn das hochkommt in mir, einfach ganz, ganz regelmäßig sagen, Gott, ich danke dir für alles Gute, was du mir in diesen Menschen gegeben hast und für diese strukturelle Macke, die für mich Gelegenheit ist, immer wieder zu vergeben und immer wieder geduldig zu sein. Okay? Und zwar nicht dem anderen sagen, ich vergib dir das, weil der andere merkt das gar nicht, ja? Oder normalerweise gar nicht, sondern innen drin ganz regelmäßig, wie ein Teil vom Morgengymnastik oder Teil vom Frühstücksritual oder Teil von was auch immer, dieses regelmäßig regelmäßig vergeben die strukturellen Dinge. Das ist der Mensch, den du geheiratet hast. Das ist der Mensch, den dir Gott in dem Moment, in dem du dich entschieden hast, anvertraut hat. Das ist der Mensch, auf den sich Gott eingelassen hat. Und die Tatsache, dass er anders ist, wird Gott für dich zu einem Ort machen, an dem du in irgendetwas wachsen kannst, in irgendeiner Tugend wachsen kannst. Aber denk mir daran, alles das macht eben die Liebe Jesu gegenwärtig und den vergebenen Jesus gegenwärtig. So, ich möchte jetzt ganz kurz einen Teil etwas mehr beleuchten. Und das ist sicher das Schwerste in der Vergebung. Und das ist sicher der, über den wir immer wieder stolpern. Vergeben von Dingen, die geschehen sind, die der andere nicht sieht oder nicht sehen will oder nicht sehen kann oder wo der andere nicht um Verzeihung bittet oder es nicht richtig tut oder die der andere ignoriert. So diese Art von Sachen, die man erlebt hat. Ja, und das ist sicher das Schwerste. Und das habe ich von Gary Chapman gelernt, als ich in dieses fünf Sprachen der Vergebung reingeschaut habe. Der sagt, dass Jesus am Kreuz hängend nicht sagt, ich vergebe euch, Pharisäern, sondern er wendet sich an den Vater und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann führt er das ein bisschen aus. Und das hat mich sehr beschäftigt. Und ich habe mir gedacht, was bedeutet das? Ja, wenn wir ans Kreuz also schauen und sehen, immer in diesem Bild vom Kreuz, Jesus da am Kreuz hängt und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was er hier tut, er gibt das Schwierige und er gibt die Sünde und er gibt in gewisser Weise den Schuldschein an eine höhere Instanz ab. An eine höhere Instanz, die fähig ist, viel besser zu urteilen als er in dem Moment selber. Weil Jesus war unter Schmerzen, unter Leid, unter Frust. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus am Kreuz sicher auch sehr, sehr verletzt war aufgrund der Unverschämtheiten, der Gotteslästerung, die die Pharisäer, die Leute, die vor dem Kreuz standen, diese Soldaten, die geschimpft haben über ihn, die gespottet haben über ihn. Ich glaube nicht, dass das an ihm abgetropft ist, sondern ich glaube, dass das ihm richtig wehgetan hat. Ich glaube, dass das Unrecht, was da geschehen ist, das ist ja auch ein Mensch, der ist ja geworden wie wir, der ist zu Unrecht verurteilt worden. Der ist von allen verlassen worden, die geschworen haben, sie werden bei ihm sein. Der ist verspottet worden, angespuckt, geschlagen worden und dann als ein Verbrecher vor allen hingestellt. Ich denke heute, ja, wenn ein Priester vielleicht unschuldig angeklagt wird, ein Verbrecher zu sein, wie schwer das ist. Ja? Okay, es werden viel zu wenige, die schuldig sind, nicht angeklagt. Viel schlimmer. Ja? Aber wenn jemand unschuldig angeklagt ist, wie schwer ist das? Jesus war unschuldig. Die Frechheit der Leute, die unter dem Kreuz standen, sich lächerlich gemacht haben über ihn, sich lustig gemacht haben. Das muss ihn unglaublich aufgewühlt haben. Ich glaube nicht, dass er da ganz ruhig war. Und ich glaube, dass er sogar, um sich zu schützen, gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich gebe das ab an dich. So, was ich damit sagen möchte, und das ist sehr wichtig. Wenn jemand was gegen dich getan hat, dann hast du in gewisser Weise einen Schuldschein. Und dieser Schuldschein gibt dir in gewisser Weise das Recht, dich daran zu erinnern. Und es gibt dir in gewisser Weise das Recht, jetzt mal technisch gesehen, dass dieser Mensch wieder gut machen leistet. Dieser Schuldschein gibt dir in gewissermaßen das Recht, hat man manchmal das Gefühl, sich zu rächen, dass der andere mir was schuldet. Ja? Oder dir werde ich es heimzahlen. Also das sind so unsere Gefühle, die wir in uns drin haben. Wir halten einen Schuldschein in den Händen und manchmal erinnern wir uns jahrelang, jahrzehntelang an irgendwas, was jemand getan hat. So, was mache ich jetzt mit diesem Schuldschein? Wenn ich ihn einfach zerreiße, dann wäre es eigentlich Unrecht, Weil dann behaupte ich, dass etwas, was war, nicht war. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Denn das war tatsächlich. Aber was ich machen kann, ist, ich kann diesen Schuldschein nehmen und ihn abgeben an eine höhere Instanz. Ich kann den Schuldschein dem einzig objektiven, liebenden, alles Wissenden, alles Verstehenden, alles Durchschauenden Richter abgeben. Und diesen Richter abgeben und dann sagen, jetzt gehört es mir nicht mehr. Und ich weiß, das bleibt nicht irgendwo hängen. Das bleibt nicht irgendwo ungeschehen. Das bleibt nicht irgendwo unbearbeitet. Der Einzige, der wahre gerechte Richter ist, ist sowieso Jesus. Ja? Ich habe heute eine Frau getroffen nach der Messe, also Vorabendmesse. Die hat mir erzählt, wie böse jemand im Beruf zu ihr ist. Und man hat gemerkt, die ist total fast besessen von, was dieser Mensch ihr Böses tut. Die hat nur noch darüber geredet. Das kam so raus und raus und raus. Ja, denkt man, wenn man diese Sachen reinlässt, wie ungut ist das für uns natürlich. Ja? Aber wie kriegt man das raus? Und ich denke, ein Weg kann sein, dass man tatsächlich sagt, diesen Schuldschein, den habe ich. Ja? Da kann ich das sogar draufschreiben. Aber dann gebe ich den ab an den wirklich guten, gerechten, viel gerechteren Richter als ich. Okay, das ist vielleicht leicht gesagt, aber ich glaube, das kann ein Weg sein, der interessant sein kann und der vielleicht uns manchmal aus dieser Sackgasse Gerechtigkeit heraus helfen kann. Und was erlaubt mir das nämlich dann, wenn ich das abgeben kann und darf und ganz offiziell das tun kann, dass in meinem Herzen mehr Platz ist. Denn manchmal ist unser Herz so voll von einfach einer Geschichte, dass wir da gar nicht mehr rauskommen. Natürlich braucht das dann irgendwann auch Gerechtigkeit, klar. Ja. Zum Beispiel im ganzen Thema Missbrauch. Da können diese Menschen zum Teil ihr Leben nicht wieder neu aufbauen, bevor nicht ganze Gerechtigkeit gemacht ist. Das ist riesengroß. Aber ich glaube, das ist ein Weg, den man versuchen kann. Okay. Und ein letzter Gedanke, ganz kurz nur. Also denken wir, auch wenn ich so einen Schuldschein hier nicht durchreiße, sondern abgebe, ja, dann hole ich dieses Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, heute in diese Welt hinein. Und dann ist dieser den anderen vergebene Christus bei uns, ja, und macht es möglich, dass wir vergeben können, dass wir loslassen können, damit wir frei sind, und damit mein Herz endlich verfügbar ist für die Menschen, die Gott mir anvertraut hat und die meine Herzensfreiheit brauchen. Okay, ein letzter Gedanke nur, so ein bisschen, nicht um des Humors willen, aber ich glaube, weil es vielleicht helfen kann. Es gibt noch eine, ich würde sagen, eine weitere Form des oder des Vergebens, nämlich als ich in Rom Seminarist war, da haben wir am Sonntag immer Fußball gespielt. Und wenn man Fußball spielt, also das ist einer der wenigen Momente, wo ich sehr kompetitiv bin und da verstehe ich dann keinen Spaß. Also bei Fußball hört der Spaß auf. Ja? Und dann, wenn zwei Leute rennen um den Ball und zusammenstoßen und beide am Boden liegen, dann ist es sehr schwer zu sagen, das ist meine Schuld. Ja? Weil man denkt immer, es war die Schuld von anderen. Das geschieht euch sicher in gewissen Situationen auch. Aber das war bei uns ganz klassisch so. Ne? Und mir fiel es extrem schwer zu sagen, tut mir leid, es war meine Schuld. Und wir haben in Rom so eine Art Pakt gehabt unter uns, dass wer als erster es tut mir leid, es war meine Schuld, sagt, der hat gewonnen. Ja. Denn das geschah dann. Dann hat der Mitbruder gesagt, nee, Bruder Paul, tut mir leid, das war meine Schuld. Und dann konnte ich sagen, nein, es war ja meine Schuld. Ja. Das habe ich neulich einem Paar erzählt und die haben mir gesagt, ja, da hat er mir gesagt, ja, oder sie, ja, bei uns machen wir das genauso. Sie sagt, ich schaffe es nicht, um Entschuldigung zu bitten. Ich schaffe es nicht, den ersten Schritt zu machen. Ich schaffe es nicht. Dann habe ich ihr erstmal gesagt, sehr oft, das ist jetzt nicht pauschal, aber sehr oft ist das Thema Vergebung für eine Frau komplizierter und schwerer als für einen Mann. Ein Mann kann manchmal oder oft umblättern und dann ist es weg. Nein, eine Frau blättert zwar auch um, aber der eine Autor sagt, die Seiten sind durchsichtig und sie sieht immer noch, was hinter der Seite war, auch wenn sie es gar nicht will. Ja, das ist durchsichtig. Also ich glaube, es ist bei vielen Menschen, die sozusagen Sachen aus ihrer Erinnerung nicht rausgehen. Aber was ich hier sagen möchte, sie sagt, es fällt mir so schwer, den ersten Schritt zu machen. Ich schaffe es eigentlich nie. Und er hat gesagt, ja, ich mache immer den ersten Schritt. Und dann sagt sie, aber dann bitte ich auch um Entschuldigung. Und sagt er, ja, stimmt. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, dass in einer heilen Welt müsste es eigentlich 50-50 sein. Dann mach einmal ich den ersten Schritt und einmal du den ersten Schritt. Aber in der normalen Welt ist es nicht so. Ja. In einer normalen Welt gibt es eben den einen, der den ersten Schritt schafft. Und ich würde sogar sagen, dass es richtig ist, zu sagen, I'm sorry, damit der andere sagen kann, I'm sorry. Ja, das darf man natürlich nicht übertreiben, es darf natürlich nicht nur immer einseitig sein. Aber ich glaube, wenn du es kannst, dann tu es. Denn es geht hier um Frieden und nicht um, wer angefangen hat. Ja? Der berühmte Satz, it's more important to be kind than to be right. Es ist wichtig, ja, Frieden zu schaffen und nicht, wer Recht gehabt hat. Dafür lasse ich euch am Schluss Psalm 85, die Verse 11 und 12. Da steht, und ihr kennt diesen Satz, es begegnen einander Liebe und Wahrheit, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Es begegnen einander Liebe und Wahrheit, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Und ich stelle mir vor, dass Gott sagt, okay, verteilen wir hier die Aufgaben. Ihr übernehmt Liebe, ich übernehme Wahrheit. Ihr übernehmt Friede, ich übernehme Gerechtigkeit. Das Problem ist, wir wollen manchmal Gerechtigkeit machen und wir wollen manchmal sicherstellen, dass die Wahrheit auf den Tisch kommt. Und Gott sagt, ja, das klappt nicht so gut, weil das kann ganz schön schief gehen. Ja, er sagt, Liebe und Wahrheit begegnen einander, Gerechtigkeit und Friede küssen sich, dann in Klammer, das steht nicht da, ihr kümmert euch um die Liebe und danach steht, Wahrheit sprost aus der Erde hervor. Ihr kümmert euch um Frieden, Gerechtigkeit beugt sich vom Himmel hernieder. Das ist wirklich Gott, der uns in Psalm 85, 11, 12 sagt, wenn du dich um Liebe kümmerst, kümmere ich mich um Wahrheit. Wenn du dich um Frieden kümmerst, kümmere ich mich um Gerechtigkeit. Okay? Das heißt, den Frieden herzustellen ist notwendig, damit Gerechtigkeit und auch Vergebung möglich sein kann überhaupt. Für alles das, ja, einfach nur eine kleine Schlussstory, ein Paar, die mittlerweile auch schon 25, 30 Jahre verheiratet sind, die sagten mir einmal, wir streiten uns sehr viel, sehr viel. Aber es geht nie sehr weit, weil wir eh schon wissen, dass wir uns jeden Abend von Neuem vergeben. Und daraufhin wird es eigentlich nie ein Drama, weil es ist Teil von unserer Routine geworden. Ja? Wie schön, wenn man systematisch einen Vorsatz hat und sagt, abends vergeben wir uns, abends lassen wir los, abends übergeben wir die Schuldscheine regelmäßig an Gott, machen so ein kleines Feuerchen, damit wir in Ruhe uns unserer Hauptaufgabe widmen können, nämlich diese Liebe, die Vergebende, ja, die Geduldige, die Annehmende, die sich Hingebende, die Segnende und die gute Worte sprechende Liebe in diese Welt hineinholen. Ihr habt einen Pakt mit Gott geschlossen, den habe ich auch geschlossen. Wir haben einen Bund mit Gott geschlossen und dieser Bund ist, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, tut dies zu meinem Gedächtnis. Wenn ihr das tut, ist das nicht nur gut für euch, sondern in dem Moment fließt euer Glas über und ihr holt den segnenden, liebenden, vergebenden Jesu in eure Wohnung, in euer Haus hinein und das heilt die ganze Welt ein bisschen und das erneuert den Bund zwischen Himmel und Erde. Ihr werdet, ich finde im Chat, vielleicht kann das der Dominik nochmal reinstellen jetzt am Schluss, findet ihr nochmal die Fragen und Antworten, nicht die Antworten, die müsst ihr selber beantworten. Ich möchte euch einladen, dass ihr euch morgen Vormittag oder Nachmittag in Ruhe wirklich Zeit nehmt, wirklich versucht, euch 2 Stunden zu nehmen. Ja? Auch wenn das morgen nicht klappt, nehmt euch zumindest morgen 1 Stunde oder auch jetzt noch, wenn ihr nicht müde seid. Heute ist es ein bisschen früher, Gott sei Dank. Sodass ihr wirklich diesen Sonntag auch als einen Tag nehmen könnt, wo ihr ganz neu euch füreinander entscheiden könnt, aber im Bewusstsein dieser Facette eures Eheversprechens, nämlich, dass ihr wirklich gerufen seid, die Liebe Christi in die Welt hineinzuholen und weiter zu lieben. Das zum Thema Frage und Antwort. Und morgen um 18 Uhr, für die von euch, die wollen, also es gibt vielleicht einige von euch, die nicht können morgen um 18 Uhr, ist nicht ein Problem. Ihr habt im Fragebogen unten das Eheversprechen, aber die von euch, die wollen oder die können, die Morgen um 18 Uhr werde ich einen Moment haben, das ist dann wirklich nur 30 Minuten, nicht mal, wahrscheinlich kürzer, wo wir ein bisschen beten werden miteinander, wo wir ein bisschen singen werden miteinander vielleicht und wenn wir am Schluss gemeinsam ganz bewusst die Eheversprechen erneuern werden. Okay, das macht ihr auf still sozusagen und dann macht ihr es bei euch. Ja. Es gibt Paare, die machen das vor ihren Kindern, was auch sehr schön ist, ja, was ein tolles Zeichen ist, ihre Kinder dabei haben in dem Moment. Macht es, wie ihr wollt. Ich finde, es ist super, super wichtig, dass ihr das tut. Ihr habt eine Formel, die ich versucht habe zu formulieren, die das Ganze so ein bisschen beinhaltet. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn viele von euch morgen um 6 nochmal dabei sind, weil ich mich einfach so freue über, ja, über die Tatsache, dass ihr diesen Weg geht und ihr habt meine ganze Bewunderung und ihr seid wirklich meine Heroes, ja, weil die Paare wirklich die Portion der Menschheit ist, der ich mein Leben verschrieben habe und denen ich so gut wie möglich dienen möchte. Diese Vorträge, die sind auch aufgenommen worden. Ich möchte die Angelika bitten, dass sie, sobald sie die hat, ich schreibe jetzt gleich meine E-Mail, das ist ein bisschen riskant, die anderen lesen meine E-Mail bitte nicht, okay, wie deine Adresse. Und die Angelika, oder Angelika, schreibst du deine E-Mail-Adresse rein, dann kann ich dir schreiben.
Ja, ich kann sie dann auch privat schicken, damit mich jeder hat.
Ah, genau. Okay, schick sie mir privat und dann, ich weiß nicht, wie das geht, und dann können wir schauen, wie du mir die Aufnahmen schickst und dann werde ich die für alle sozusagen greifbar machen, okay? Sodass die darauf zurückkommen wollen oder die das nachschauen wollen oder die das weitergeben wollen, können das nochmal in Ruhe lesen. Vor allem auch, wenn ich zu schnell gesprochen haben sollte, was immer wieder passiert.
Kurze Frage, Pater Paolo, weißt du schon, wo sie sein werden oder verschicken wir das dann?
Ja, pass auf, und zwar, es gibt diesen Einrennung Christi Link. Ich mache jetzt das Schlussgebet und dann tue ich den Link nochmal rein. Oder hast du, Dominik, die Zita hat, glaube ich, als ich dem Karl Olaf geschrieben habe, da den Link mit dabei gehabt.
Ja, habe ich.
Genau. Und